Radio Prag, Nachrichten.
Der Senat lehnt die Erhöhung der Mehrwertsteuer ab. Ex-Premier Zeman möchte ein vereinigender Präsident werden. Open-Air-Festival in Trutnov ist Ex-Präsident Havel und Dichter Jiros gewidmet. Der Senat hat am Donnerstag die von der Regierung geplante Mehrwertsteuererhöhung erwartungsgemäß abgelehnt. Die Regierungsmehrheit im Abgeordnetenhaus hat im Rahmen eines Pakets zur Stabilisierung des Haushaltes eine Mehrwertsteuererhöhung von 1% auf 21% bzw. 15% beschlossen. Das Gesetz muss nun erneut im Abgeordnetenhaus verhandelt werden. Zur endgültigen Verabschiedung ist dann eine absolute Mehrheit nötig. Der Vorstand der Prager Verkehrsbetriebe hat am Donnerstag Wladimir Lich vom Posten des Generaldirektors abberufen. Lichs Abberufung wurde am Mittwochabend vom Aufsichtsrat des Unternehmens empfohlen, der Lich zudem aus dem Vorstand abberief. Der Vorstand begründete die Abberufung des Generaldirektors mit Fehlern bei der Führung der Verkehrsbetriebe. Lich sieht in seiner Abberufung einen Angriff auf den Prager Oberbürgermeister Bohuslav Svoboda. Diese Meinung ist auch Svoboda selbst. Svoboda vermutet, dass Lichs Abberufung mit der Strafanzeige zusammenhängen kann, die Lich am Mittwoch gegen einige Beamte einreichte, die in der Vergangenheit für die Verkehrsbetriebe ungünstige Verträge geschlossen hatten. Der ehemalige Generalstabschef der tschechischen Armee Vlastimil Picek wird zum ersten Stellvertreter des Verteidigungsministers ernannt. Im Amt wird er Jiří Šedivý ablösen, der ab September Botschafter der Tschechischen Republik bei der NATO sein wird. Picek erklärte, seine Priorität sei es, die Reformen in der tschechischen Armee zu Ende zu führen. Der tschechische Ex-Premier Miloš Zeman möchte im Falle seiner Wahl zum tschechischen Staatsoberhaupt ein vereinigender und vermittelnder Präsident sein. Dies sagte Zeman am Donnerstag, als er sein Büro unweit der Prager Burg eröffnete. Zeman erklärte, er habe vor, den Bürgern die sogenannte stille Diplomatie anzubieten. Der Ex-Premier startete am Donnerstag offiziell seine Kampagne für die Präsidentschaftswahlen. Kardinal Dominik Duka meint nicht, dass die Region Vysočina ihr eigenes Bistum haben wird. Dies sagte der Prager Erzbischof am Donnerstag während des gesamtstaatlichen Treffens der katholischen Jugend in Žďár Sázavou. Tschechien hat, wenn man die Einwohnerzahl sowie die Zahl der Katholiken in Erwägung zieht, Duka zufolge eine genügende Zahl von Bistümern. Der Kardinal machte jedoch darauf aufmerksam, dass es nicht in seiner Kompetenz liegt, über die Entstehung eines neuen Bistums zu entscheiden. An die Möglichkeit der Entstehung eines Bistums erinnerten vor kurzem einige katholische Intellektuelle aus der Region. Sie kritisierten die Tatsache, dass das Gebiet, das zu Regionen mit dem höchsten Anteil von Gläubigen in Tschechien gehört, unter drei Diözesen geteilt ist. Mit einem ökumenischen Gottesdienst wurde am Donnerstag das 25. Open-Air-Festival in Trutnov inoffiziell eröffnet. Das Festival in Trutnov, das tschechisches Woodstock genannt wird, ist in Memoriam Ex-Präsident Václav Havel und der tschechischen Underground-Legende Ivan Martin Magor Heroes gewidmet. In Trutnov werden unter anderem die Band Plastic People of the Universe, der Liedermacher Jaroslav Hudka und die Sängerin Marta Kubišová auftreten. Unter den ausländischen Gästen sind die US-amerikanische Rockband Korn und John Cale. Eine Ausstellung von Fotografien des Ex-Präsidenten Václav Havel wird im September in Prag eröffnet. Im Neustädter Rathaus werden Fotos zu sehen sein, die Fotograf Alan Bayer während der Zeit der gesamten Revolution des Bürgerforums schoss. Es seien absichtlich Fotografien ausgesucht worden, die den Präsidenten außerhalb des Protokolls zeigen, teilte die Führung der Václav Havel Bibliothek am Donnerstag mit. Zum Abschluss das Wetter. Am Freitag ist es in Tschechien überwiegend heiter. Nur im Nordosten ist es anfangs wolkig und es ist dort mit Schauern zu rechnen. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 23 bis 27 Grad Celsius. In Höhenlagen um 1000 Meter liegen die Höchstwerte bei 16 Grad Celsius. Das waren die Meldungen von Radio Prag mit Martina Schneiberkova.
Herzlich willkommen bei Radio Prag, herzlich willkommen bei den Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks. Wieder einmal haben wir einen bunten Strauß an Themen für Sie vorbereitet. Die Kirchenrestitution, sie dominiert die Berichterstattung. Der mühsam erzielte Kompromiss zwischen Regierung und Staat hat jedoch viele Gegner, vor allem in Zeiten knapper Kassen. Am Mittwoch hat der Senat das Gesetz abgelehnt, es muss erneut durch das Abgeordnetenhaus. Wir beleuchten die Problematik einmal für Sie. In unserem letzten Reihenbeitrag zum Hochwasser vor 10 Jahren werfen wir dann unseren Blick an die sächsisch-tschechische Grenze und berichten, was sich in Děčín seitdem beim Hochwasserschutz getan hat. Und im Anschluss an die Tagesechos berichten wir über tschechische Kultur in Deutschland. In unserer Sendereihe Aviso Kultur grenzenlos entführen wir Sie in das oberfränkische Schirnding, einen Ort an der tschechischen Grenze. Es geht darum, welche Spuren tschechische Künstler dort hinterlassen haben. So viel zu den Themen des Tages. Viel Spaß beim Zuhören. Mein Name ist Marco Zimmermann. Ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie dran. Über 20 Jahre lang gab es keine Einigung zwischen dem tschechischen Staat und den Kirchen im Land über die Wiedergutmachung für Enteignungen aus kommunistischer Zeit. Die bürgerliche Regierung von Premier Nečas fand aber einen Kompromiss und hat diesen im sogenannten Gesetz zur Restitution des Kircheneigentums festgeschrieben. Das Gesetz wurde jetzt vom Senat abgelehnt. Während die Regierung auf die moralische Pflicht zur Entschädigung verweist, hält die linksgerichtete Opposition den Umfang für übertrieben hoch. Dabei geht es auch um rechtliche Fragen, zudem kommt erstmals auch Kritik aus Kirchenkreisen. Till Janzer fasst zusammen.
Die Sozialdemokraten sprechen von einem Diebstahl am hellichten Tag, die Bürgerlichen ätzen zurück. Eine Ablehnung der Kirchenrestitution käme kommunistischen Praktiken gleich. Die Diskussion um die Rückgabe des Kircheneigentums im Wert von umgerechnet 2,9 Milliarden Euro und Entschädigungszahlungen von 2,4 Milliarden Euro spitzt sich zu. Am Mittwoch hat der Senat mit den Stimmen der Opposition den Regierungsvorschlag zur Kirchenrestitution verworfen. Laut den Sozialdemokraten liegen vor allem die Entschädigungszahlungen viel zu hoch. Denn es werde mit zweierlei Maß gemessen. Die Kirchen erhielten im Verhältnis mehr als andere, die für die kommunistischen Enteignungen entschädigt wurden. Milan Štěch ist der sozialdemokratische Vorsitzende des Senats.
Die Hauptgefahr ist, dass jene Menschen, die nach anderen Regelungen entschädigt wurden, unzählige gerichtliche Auseinandersetzungen führen werden. Ich gehe davon aus, dass das Verfassungsgericht da nicht interessieren wird, nach welchem Gesetz entschädigt wurde. Das Gericht wird vielmehr die Gleichheit der Bürger vor dem Gesetz betonen.
Und das könnte den tschechischen Staat dann teuer zu stehen kommen, glauben die Sozialdemokraten. Aber auch die Parteien der Regierungskoalition argumentieren mit dem Verfassungsrecht und möglichen Kosten. Sie wollen im September im Abgeordnetenhaus den Senat mit der absoluten Mehrheit überstimmen. Stanislav Polčák von der Vereinigung Bürgermeister und Unabhängige im Abgeordnetenhaus.
Gerade das Verfassungsgericht hat angeordnet, dass die Frage der Entschädigung so schnell wie möglich gelöst wird. Das heißt, wir stehen vor der Gefahr, dass die Kirchen ihre Ansprüche vor Gericht erfolgreich durchsetzen. Und die Kosten für die Steuerzahler liegen dann um ein Mehrfaches höher als im derzeitigen Regierungsvorschlag.
Insgesamt 17 Kirchen und Glaubensgemeinschaften sind derzeit in Tschechien anerkannt. Sie alle saßen am Tisch und haben mit der Regierung Nečas über die Restitution verhandelt. Ergebnis ist, dass die katholische Kirche 60% der Entschädigung erhält, die Klöster 20% und die verbleibenden Kirchen sowie die Föderation jüdischer Gemeinden die restlichen 20%. An dieser Aufteilung regt sich mittlerweile Kritik aus Kreisen der kleineren Kirchen und von Theologen. 30 Unterschriften stehen unter einem Aufruf, so auch von der Olmützer Bischöfin der tschechoslowakischen hussitischen Kirche, Jana Šilarová. Sie wirft die Frage auf, wie die katholische Kirche eigentlich zu ihrem Eigentum gekommen ist.
Die Summe ist überdimensioniert wegen der historischen Erfahrung unseres Volkes mit der katholischen Kirche. Nicht alles Eigentum wurde auf friedliche Art erworben. Die nicht-katholischen Kirchen erhalten hingegen ungefähr das zurück, was ihnen genommen wurde. Sie sind in der Mehrheit ja auch erst nach dem Ersten Weltkrieg entstanden.
Die katholische Kirche hält ihre Ansprüche für berechtigt und verweist auf ihre vielfältigen Aufgaben wie etwa die Diakonie und den Denkmalschutz.
Zurückgeben oder nicht? Und wenn ja, in welcher Höhe? Von einer endgültigen Lösung dieser Streitfrage scheint die Republik wieder einmal weit entfernt.
Andere Streitfragen hat das Hochwasser vor 10 Jahren ausgelöst. Zwar sind die alten Schäden mittlerweile beseitigt, wie aber Schäden bei künftigen Fluten verhindert werden können, da sind sich Bürger und Staat nicht immer einig. Das Hochwasser von 2002 hatte bewiesen, dass der Hochwasserschutz in Tschechien nicht mehr den Anforderungen entsprach. Allein an der Elbe wurden seitdem mehr als 100 Millionen Euro in neue Schutzanlagen investiert. Meist handelt es sich um stationäre oder mobile Wände, unterirdische Barrieren oder Deiche. Doch solche Maßnahmen sind auch umstritten. In der letzten Folge unserer Serie zum 10. Jahrestag der Katastrophe berichten wir aus dem nordböhmischen Děčín. Dort hatte sich ein heftiger Streit um eine Flutschutzmauer entzündet. Steffen Neumann berichtet.
Im Schlosspark von Děčín sind Baumaschinen vorgefahren. Vor 10 Jahren hatte die Elbe den Schlosspark und die benachbarte Poliklinik völlig unter Wasser gesetzt. Damit das nicht noch einmal passiert, lässt der staatliche Wasserwirtschaftsbetrieb Unterelbe an der Poliklinik eine fast 2,5 Meter hohe Schutzwand errichten. Doch dagegen erhob sich lautstarker Protest. Denn die Betonmauer schützt zwar die Poliklinik, zerstört aber zugleich Teile des Schlossparks. Kamil Repesch leitet die Filiale der Naturschutzorganisation Arnika in Děčín. Arnika hatte in den vergangenen Jahren den Protest gegen die Mauer organisiert.
Die Flutschutzmauer wird den Schlosspark auf immer zerstören und darüber hinaus auch eine archäologische Fundstätte, die für Děčín ganz besonders wertvoll und praktisch nicht zu ersetzen ist.
»1400 Unterschriften wurden für eine Petition gesammelt, um die Mauer zu verhindern. Doch erfolglos, die Stadt entschied sich für das aus ihrer Sicht kleinere Übel. Um die Poliklinik zu schützen, nimmt der Magistrat eine Zerstörung des Parks in Kauf. Jiří Mach vom Wasserwirtschaftsbetrieb Unterelbe, der die Mauer geplant hat, verteidigt jedoch das Vorhaben.«
Ich denke nicht, dass wir Menschen, die täglich oder wenigstens einmal die Woche zum Arzt müssen, daran hindern sollten. Und zwar, indem wir eine Poliklinik überschwemmen lassen, die nicht einmal ein Hochwasser übersteht, das im Schnitt einmal in 10 Jahren kommt. Eine Poliklinik muss einfach geschützt werden. Und dieser Gedanke hat sich letztlich durchgesetzt.
Mach hält die Betonmauer sogar am besten für die Natur. Jede andere Variante hätte den Park nur noch mehr beeinträchtigt. Das gilt auch für mobile Flutschutzwände.
Jedes andere Bauwerk als diese Betonmauer würde diesen wertvollen Ort weitaus mehr beschädigen. Dann müssten wir Zufahrtswege für schwere Technik verlegen, um die mobilen Schutzwände aufstellen zu können.
Doch Kamil Repesch von der Naturschutzorganisation Arnika hält diese Argumente nur für vorgeschoben. Die Poliklinik sei nur ein willkommenes Feigenblatt gewesen, um den eigentlichen Grund zu verschleiern, nämlich so viel Geld zu verbauen wie möglich.
Aus unserer Sicht ging es nur darum, Fördermittel aus der Europäischen Union zu bekommen. Dafür mussten bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Also wurde das Projekt mit dem Schutz einer medizinischen Einrichtung begründet, weil das die Wahrscheinlichkeit auf Fördermittel erhöht. Interessant ist in dem Zusammenhang, dass es diese medizinische Einrichtung, also die Poliklinik, an dem Ort wohl bald nicht mehr geben wird. Heute wird bereits offen darüber diskutiert, die Klinik zu schließen und das Gebäude anders zu nutzen.
Auch wenn die Mauer nun doch gebaut wird, für Kamil Repesch war der Protest trotzdem erfolgreich.
Der Protest hat die Menschen aus ihrer Lethargie geweckt und sie dazu gebracht, sich mehr für ihre Stadt zu interessieren.
Steffen Neumann war das mit einem Bericht über das Hochwasser vor 10 Jahren und die seitdem getroffenen Maßnahmen in Děčín an der tschechisch-deutschen Grenze. Sie hören noch immer Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.
Nach den Tagesechos kommen wir nun zu unserer Sendereihe Aviso Kultur grenzenlos. Und da bleiben wir an der Grenze. Im oberfränkischen Schirnding ist noch bis zum 26. August die Ausstellung Spuren hinterlassen für Besucher geöffnet. Sie ist das Ergebnis eines Symposiums, das jedes Jahr grenzüberschreitend Künstler zusammenbringt. In diesem Jahr wurden die Kunstwerke vor allem von der Frage inspiriert, wie man als Künstler Spuren hinterlassen kann, die grenzüberschreitend wirken. Dabei waren auch 5 tschechische Künstler. Wiebke Hörmann sprach mit dem Bürgermeister von Schirnding über die Aktion.
Aviso. Tschechische Kultur grenzenlos.
Herr Wührer, seit 2004 gibt es das Künstlersymposium in Schirnding. Am Sonntag wurden die Arbeiten vorgestellt des aktuellen Jahrgangs. Können Sie mal ein bisschen beschreiben, worum es da eigentlich geht?
Ja, also wir hatten das Thema Spuren hinterlassen in diesem Jahr. Und verantwortliche künstlerische Leiter, der Tobias Ott, hat sich also der Sache angenommen. Und wir versuchen das natürlich immer vielfältig zu machen. Ob das jetzt der Bildhauer ist, der aus Holz was gemacht hat, oder Fotografen, die wir also mit ihrer Technik etwas hinterlassen haben, bis hin zu Malereien, dass also auch Ideen war, mit Erdfarben zu malen oder auch Porträts hinterlassen. Und man will also eigentlich Zeichen setzen, um hier die grenzüberschreitende nachbarschaftliche Arbeit und das Zusammenleben hier zu befruchten und gegenseitig voranzutreiben.
Dieses Jahr gibt es 5 tschechische Künstler. Wie ist es denn in den vergangenen Jahren? Ist da die Zahl auch immer so hoch gewesen?
Ja, wir hatten also immer schon ungefähr mal mehr, mal weniger tschechische Künstler dabei, die also hier mitgearbeitet haben. Das hat also auch damit zu tun, dass wir also gut nachbarschaftliche Kontakte pflegen zu der Galerie A4 in Cebu oder in der Galerie Vary mit dem Herrn Jan Samec, vom Direktor der dortigen Galerie.
Wer wählt denn die Künstler eigentlich aus?
Also ich überlasse das eigentlich immer dem oder derjenigen, der als künstlerischer Leiter des Symposiums hier praktisch in die Hand nimmt. Die tschechischen Künstler werden immer ausgesucht von unseren tschechischen Projektpartnern. Diesmal war es Zbigniew Ilhek.
Welche Bedeutung hat der grenzüberschreitende Aspekt beim Symposium?
Ein sehr großes Schönding und das Künstlerhaus. Wir sind ja direkt Grenzort. Wir möchten natürlich auch unsere Nachbarn besser kennenlernen und möchten uns ja einfach die nachbarschaftliche Entwicklung vorantreiben. Und da hat es also eine sehr große Bedeutung, dass also hier Künstler aus Tschechien oder auch aus Litauen oder Ukraine, also aus den östlichen Ländern, immer dabei sind, die also auch mit ihrer Sichtweise hier, ja, wie in diesem Fall, Spuren hinterlassen.
Das heißt, Sie pflichten dem schon einen großen Aspekt bei?
Natürlich, da legen wir schon Wert darauf. Und es ist also auch wunderbar befruchtend, dass also hier so europäisch der Gedanke ist. Hier, diesjährige Gruppe hat also durch die Harmonie, die wir untereinander war, hat er also herausgestochen. Zum Schluss hat es fast Tränen gegeben, wie man sich trennen musste. Und man will sich unbedingt nochmal treffen. Und es könnte sein, dass die Servicegruppe sich noch einmal in einem Jahr hier im Künstlerhaus Schöning trifft. Das stimmt schon an momentan.
Die Künstler, die wohnen ja auch zusammen. Entstehen aus dieser gemeinsamen Zusammenkunft denn auch gemeinsame Projekte?
Durch dieses Miteinander arbeiten, miteinander wohnen, auch miteinander feiern, das muss man also auch so sehen, entstehen Ideen. Man hilft sich gegenseitig oder der ein oder andere bekommt dann Einblick ins künstlerische Wirken von seinem Nebenmann, Nebenfrau. Und so entstehen auf einmal Arbeiten, die zusammen gemacht werden oder der eine probiert beim anderen etwas aus oder man spricht hier über Arbeiten, entsteht wieder ganz was anderes und das macht eigentlich dieses Symposium aus, dass also auch vor allen Dingen jüngere und ein bisschen ältere Leute, ein bisschen erfahrene, dass die sich gegenseitig da befruchten. Ja, die Kraft der Jugend und die Erfahrung des Alters ergänzt sich da prima.
Ja, wie im wirklichen Leben auch.
Wie im wirklichen Leben, ja.
Spuren hinterlassen heißt der Titel. Mhm. Was hat es damit auf sich? Können Sie das mal kurz erklären?
Die Künstler kommen ganz Tschechien und aus ganz Deutschland. Und ja, auch jeweils Litauen war dabei. Und sie sind begrenzt hier für knappe 10 Tage. Und man will also nicht nur hier einmal kurz sein, wie im Urlaub, sondern man will also auch ein Zeichen setzen. Und das macht man hier auf künstlerische Art und Weise. Man will also hier ein Zeichen setzen, wir waren da Und es soll also auch hier so ein Zeichen und eine Spur nach Europa gehen. Eine kleine natürlich nur.
Wie ist denn das Symposium entstanden? Was war die Grundidee dahinter?
Das Künstlerhaus in Schinning ist im Besitz von Frau Erika Kloos. Die Frau Kloos wohnte in Kaiserslautern und das Haus war leer gestanden. Und die Frau Kloos ist selber Malerin. Und sie hat also hier 2003 die erste Idee, dass man hier ein Symposium machen könnte in diesen Räumen. Das war damals so ganz impulsiv und ohne große Vorbereitung, so dass ich dann gesagt habe, ich helfe dazu als Bürgermeister von Schinning und habe also das Nötigste getan, damit hier sie mit ihren Künstlerfreunden auch eine gute Woche bringen konnte. Diese Idee damals von der Frau Kloos ist also recht gut angekommen. Es war also hier von Anfang an eine tolle Stimmung da und auch die Bevölkerung hatte sich gefreut, dass also diese Künstler tätig sind und auch etwas Leben in Schinning entsteht.
Welche Bedeutung hat das Festival denn für die Stadt Schinning oder für die Gemeinde Schinning?
Das ist also eigentlich etwas, das war fest im Jahresplan als Event mit ist. Wir haben ja am Freitag, bevor Schluss ist, ist also abends dann die Ausstellungseröffnung und dann natürlich ein kleines Fest, wo wir also versuchen hier auch die Kontakte zwischen den Künstlern und der Bevölkerung herzustellen. Man spricht miteinander, man feiert miteinander. Die Kunst steht natürlich im Mittelpunkt. Ja, man lernt sich besser kennen und man bekommt natürlich auch ein Verständnis für die Kunst. Und ich denke, dass wir da auf dem richtigen Weg sind, dass also hier in Schinning dieses Symposium und das Künstlerhaus als Ort angenommen wird, der den Menschen Freude macht.
Dann kann man mit einem Symposium im nächsten Jahr auf jeden Fall rechnen?
Wir streben es an. Wir haben ja hier ganz tolle Unterstützer, die Oberfrankenstiftung. Der deutsch-tschechische Zukunft unterstützt uns. Das ist schon sehr wichtig, dass also hier finanziell Unterstützung ist. Und die brauchen wir auch, damit wir als Einrichtung bestehen können, weil das Künstlerhaus wird ja im Ehrenamt getragen.
Das Interview führte Wiebke Hörmann. Und damit geht unsere heutige Sendung wieder ihrem Ende zu. Vielen Dank fürs Zuhören. Unsere Beiträge finden Sie in Schrift und Ton auf unserer Website www.radio.cz/de. Dort finden Sie auch regelmäßig aktualisierte Nachrichten. Willkommen sind Sie natürlich auch auf unserem Facebook-Profil. Dort können Sie gerne auch Kommentare abgeben. Und wenn Sie uns auf Ihren mobilen Geräten empfangen wollen, einfach die kostenlose App des Tschechischen Rundfunks installieren und wir sind auch unterwegs immer dabei. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Durch die Sendung führte sie Marco Zimmermann. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.